ARD. Die Zeiten des Durchregierens sind vorbei. Schwache Mehrheiten und Dauerzank in den Koalitionen führen zu wenig belastbaren Kompromissen. Es wird Zeit, das System neu zu denken und Gesetze nicht von der Regierung, sondern vom Bundestag aushandeln zu lassen, sagt mein heutiger Gesprächspartner. Wir diskutieren das. Und auch am Küchentisch gibt es diesmal eine steile These, nämlich die, dass hybrider Krieg längst nicht nur von Russland betrieben wird, sondern auch von Donald Trump und seinem Weißen Haus. Mehr dazu später. Davor muss ich aber einmal die Krötenleiter raufkraxeln und gucken, wie es in Deutschland mit dem Artenschutz weitergehen soll.
Politikum, der Meinungspodcast.
Willkommen erstmal, ich bin Caroline Kurz und ich hatte heute Morgen einen ganz komischen Reflex. Das ist passiert, als ich gehört habe, dass die Regierung das Recht von Umweltverbänden auf Klagen einschränken will, damit zum Beispiel ein Bahnhof auch dann gebaut werden kann, wenn da, wo er hin soll, seltene Gelbbauchunken wohnen. Das sind Amphibien. Den komischen Reflex würde ich mal als spontane Zustimmung beschreiben, weil ich es bei aller Sympathie für Biotope auf jedem Acker im Moment wichtiger finde, dass die Infrastruktur schnell saniert und ausgebaut wird. Das Lamento, das infolge der Regierungsentscheidung einsetzen wird, kann ich mir vorstellen. Wir haben es alle schon oft gehört, wie hier von einer Windparkgegnerin in Hessen vor ein paar Jahren.
Wir haben hier den Schwarzstorch, den Rotmilan, Schwarzmilan, wir haben ja auch den Wolf und so weiter. Und was wird gemacht? Das wird die Vergrämung der Haselmaus wird jetzt vorangetrieben.
In Zukunft wird aber nicht nur die Haselmaus im größeren Stil vergrämt werden und das scheint Friedrich Merz bei der Pressekonferenz über die Koalitionsentscheidungen ziemlich zufrieden gemacht zu haben.
Naturschutz bleibt wichtig, aber er kann jetzt nicht mehr durch endlose Verfahren dringend notwendige Maßnahmen blockieren. Wir balancieren dieses Problem nun aus, indem wir Möglichkeiten zum Ausgleich und Ersatz schaffen.
Aber jetzt kommt der Knackpunkt. Denn auch wenn auf einer einzelnen Fläche ein Bahnhof Vorrang vor den Interessen einer Tierart haben kann, müssen wir insgesamt deutlich mehr für den Artenschutz tun. Laut Schätzungen sterben jeden Tag bis zu 150 Arten weltweit aus durch Landwirtschaft, Umweltverschmutzung und Flächenversiegelung. Verdammt alarmierend für alle, die wissen, dass Biodiversität die Grundlage für stabile, funktionierende Ökosysteme ist. Wenn Herr Merz also heute was von Möglichkeiten zum Ausgleich und Ersatz im Naturschutz erzählt, dann darf das keine Sprechblase bleiben. Die Grünen haben seinem Infrastruktursondervermögen im März nur unter der Bedingung zugestimmt, dass 100 Milliarden Euro in den Schutz des Planeten investiert werden. Es wird Zeit, Wort zu halten. Davon profitiert nicht nur die Haselmaus.
Bitte beachten Sie. Dieser Podcast setzt Meinungen in hoher Konzentration frei. Sollten sich spontan Antikörper bilden, ist das eine natürliche Reaktion.
Neben der Sache mit dem eingeschränkten Klagerecht für Umweltverbände hat der Koalitionsausschuss soeben auch noch ein paar andere Sachen entschieden. Zum Beispiel soll das Heizungsgesetz abgeschafft werden. Um das hatte die Ampelregierung ja bis aufs Blut gerungen, sehr öffentlich, worüber sich Friedrich Merz im Wahlkampf immer wieder echauffiert hat. Inzwischen wissen wir, dass auch er sich reichlich schwer tut mit dem ruckelfreien, souveränen Führen. Die Kompromisse in Sachen Wehrdienst und Rente hat seine Regierung zwar irgendwie durchgebracht, aber überzeugend war das nicht. Zu offensichtlich sind die ideologischen Abgründe zwischen Union und SPD. Mein heutiger Gesprächspartner meint, das Prinzip Regierungskoalition ist sowieso überholt. Gesetze sollten im Bundestag ausgehandelt und nicht bastardmäßig von oben vorgesetzt werden. Jörg Phil Friedrich ist Philosoph, Publizist und IT-Unternehmer. Tag, Herr Friedrich.
Guten Tag.
Wollen Sie dann gar keine Regierung mehr, nur noch einen Bundestag in veränderlicher Zusammensetzung?
Ich will eigentlich, dass das gemacht wird, was im Grundgesetz steht. Der Bundestag wählt einen Bundeskanzler und dann wird eine Regierung, also eine Gruppe von Ministerinnen und Ministern, bestimmt. Und dann gibt es eine Arbeitsteilung, man nennt es auch Gewaltenteilung zwischen Bundestag und Regierung. Das heißt, im Bundestag werden Gesetze beschlossen und in der Regierung wird halt die aktuelle Tagespolitik gemacht. Was wir heute erleben, ist, dass wir in der Koalition, wie es dann immer so schön heißt, die sich also bildet, um den Bundeskanzler wählen zu können, dass die unbedingt eine Stabilität haben müsste in jeder einzelnen politischen Frage, sei es der Wehrdienst oder sei es eben, was wir letzte Woche ja an einem Tag erlebt haben, die Rente. Und das kann doch eigentlich, sagt man sich doch, das kann doch gar nicht sein, dass unbedingt alle Abgeordneten dieser Koalition, die sich da zusammentut, in all diesen Fragen eine Meinung hat. Und es kann ja ganz andere Mehrheiten geben innerhalb zu einer Sachfrage innerhalb des Bundestages, die vielleicht viel schneller zu einem Gesetz kommen würde.
Aber diese anderen Mehrheiten, die sich bilden könnten, die widersprechen ja eigentlich dem Prinzip der repräsentativen Demokratie. Denn wenn ich jetzt jemanden wähle in den Bundestag, von dem oder der ich erwarte, dass sie er in Berlin für meine Interessen stimmt und dann aber bei jeder Abstimmung einfach macht, was er oder ihr in dem Moment, ihm oder ihr in der Situation richtig erscheint, dann ist das ja aufgekündigt. Was ist denn dann mit Repräsentation?
Repräsentation heißt ja nicht, dass diese Abgeordneten, die im Bundestag sitzen, jetzt irgendwie schon vorher sich festgelegt hätten, das können sie gar nicht, wie sie zu welcher Frage stehen. Wir haben, das haben wir ja in der letzten Regierung ganz deutlich gemerkt, wir stehen ja immer vor völlig neuen Herausforderungen. Wenn Sie sich überlegen, die Grünen sind damals, als sie mit in die Regierung gegangen sind, keine Waffen in Kriegsgebiete stand auf den Plakaten der Grünen. Dann kam der Ukraine-Krieg und dann mussten sich natürlich auch die Grünen-Abgeordneten mit dieser Frage neu beschäftigen. Also Repräsentation heißt, dass wir Menschen in den Bundestag schicken, von denen wir glauben, dass sie ungefähr politisch in die gleiche Richtung denken wie wir, aber niemand stimmt ja komplett mit einer Partei überein. Das heißt, ich muss mich sowieso für irgendeine Partei entscheiden und weiß, da gibt es auch immer ein breites Spektrum. Und ich hoffe dann natürlich auch, dass in den verschiedenen Politikfeldern diese verschiedenen Spektren auch mit zur Sprache kommen und nicht nur die Spektren, die dann von dem sehr eingeschränkten Personal der Fraktionsführung und der Regierung abgedeckt werden.
Sie haben vorhin das Wort Gewaltenteilung selber benutzt. Da würde ich gerne nochmal mit Ihnen drüber reden. Wir sprechen ja über die Art, wie Gesetze entstehen. Der Gesetzgeber, also die Legislative, nach unserer Gewaltenteilung ist der Bundestag, die Regierung gehört aber zur Exekutive, zur ausführenden Gewalt. Diese Trennung aufzuheben oder zu verwischen, hieße, die Gewaltenteilung aufzugeben, die uns Bürgerinnen und Bürger davor schützen soll, dass irgendeine Instanz im Staat zu viel Einfluss bekommt. Ist das nicht gefährlich?
Es ist genau umgekehrt. Wir haben im Moment, wenn ich das so zugespitzt sagen darf, wir haben im Moment keine Gewaltenteilung. Und was ich möchte, ist die Gewaltenteilung. Es ist übrigens ein Irrtum anzunehmen, dass zum Beispiel im Grundgesetz stehen würde, dass der Bundestag der Gesetzgeber ist. Das finden Sie im Grundgesetz an keiner Stelle. Wir lernen das so. Die Legislative ist der Gesetzgeber. Der Gesetzgeber und der Gesetzgebungsprozess ist in unserem Grundgesetz ein sehr, sehr komplexer Prozess, der eben dazu führt, wie es heute ist, dass die Gesetze im Wesentlichen von der Regierung kommen und dann über die Fraktionsführungen in einer Form von, sagen wir mal, wie wir es letzte Woche erlebt haben, Disziplinierung dazu geführt wird, dass die Fraktionen zustimmen, die Koalitionsfraktionen zustimmen. Das heißt, der eigentliche Gesetzgeber ist in unserem Falle gar nicht der Bundestag. Das ist, wie gesagt, steht auch nirgends im Grundgesetz, sondern es ist ein, wenn Sie so wollen, ein Konglomerat. Und der eigentliche Impulsgeber in diesem Prozess ist die Regierung. Mhm. Und was wir eben erleben zurzeit ist, dass die Regierung versucht, über ihre Koalitionsvereinbarungen und über einen gewissen Druck auf die Abgeordneten eben das, was sie als Gesetze geben möchte, auch als Beschluss im Bundestag durchzubringen.
Ja, das stellen die sich so unter Regieren vor, ne? Dass das, was sie sich vorgenommen haben, dann auch gemacht wird. Aber es bleibt ja so, dass vieles Verhandlungssache ist, auch wenn wir im Moment es noch so haben mit der Koalition, die eben ihre Vorgaben schon macht nach der Wahl oder sogar vor der Wahl. Wir wissen aber aus Umfragen, dass eine Mehrheit in diesem Land eine starke Führungsfigur an der Spitze sehen will. Allensbach hat im letzten Jahr ermittelt, dass das im Osten 60% möchten und im Westen rund die Hälfte.
Ich wünsche mir, dass die derzeitige Regierung einheitlich reagiert. Nicht ewig diese Auseinandersetzung.
Wir brauchen eine Regierung, die mit Kraft und Mehrheiten die Geschicke Deutschlands weiterführt.
Dass wichtige Entschlüsse auch durchgeführt werden.
Wenn also die Menschen gar nicht wollen, dass jedes Piddelpaddel im Bundestag nochmal neu verhandelt wird, können wir das einfach ignorieren?
Nein, das können wir nicht ignorieren. Aber wir müssen hier ganz deutlich sehen, dass wir über die letzten Jahrzehnte uns immer wieder eine Geschichte erzählen, die so tut, als ob eine starke Führungsperson oder eine starke Führungsmannschaft, eine sehr kleine Führungsmannschaft, das Beste wäre, was uns passieren kann. Das Problem ist, dass wir gleichzeitig in diesen Umfragen auch hören, dass die Menschen hochgradig unzufrieden damit sind, was für Gesetze zustande kommen, wie die Gesetze zustande kommen, wie lange etwas dauert, dass sie sich eben gerade nicht repräsentiert fühlen vom Bundestag. Und wenn sich das so weiterentwickelt, dann müssen wir irgendwann uns mal hinsetzen und sagen, vielleicht ist die Grundidee, der Grundkonsens, den wir da haben und den wir in den Umfragen auch immer wieder hören, falsch. Vielleicht müssten wir tatsächlich mal darüber reden, dass wir im Bundestag wesentlich mehr Diskussion zulassen müssen, auch quer zu den Fraktionen und zu den Koalitionen. Und dann würden wir meiner Meinung nach, wir hätten zum Beispiel schon im Sommer schon ein Wehrdienstgesetz gehabt, wenn wir da schon einfach eine Abstimmung, etwas zur Abstimmung gestellt worden wäre, was damals sicherlich von der SPD nicht unbedingt hundertprozentig mitgetragen worden wäre, aber wahrscheinlich von den Grünen.
Ja, aber das stellt uns, Herr Friedrich, ja vor ein neues Problem. Wenn wir jetzt sagen, dieser Fraktionszwang ist abgeschafft, alles wird geheim abgestimmt nach Gewissen und nach Befinden, dann gucken wir uns den Bundestag mal an, wie er jetzt ist und wer die zweitgrößte Fraktion ist. Das sind die Rechtspopulisten. Und wenn wir jetzt anfangen, alles geheim abzustimmen, ist es dann nicht zwangsläufig die Folge, dass viel mehr Entscheidungen, viel mehr Mehrheiten mit deren Stimmen zustande kommen werden? Und wollen wir das?
Sagen wir mal zum Beispiel die CDU, die Grünen und Leute aus der SPD im Sommer ein Wehrdienstgesetz beschlossen hätten, was da mehrheitsfähig gewesen wäre, dann hätte vermutlich erstens die AfD nicht zugestimmt. Wenn sie zugestimmt hätte, wäre es trotzdem etwas gewesen, was gute Demokraten miteinander ausgehandelt hätten. Ob jetzt die AfD aus taktischen Gründen oder aus Gründen, die Regierung vorzuführen, irgendwo zustimmt oder nicht, das muss denen, die mit ganz großer Überzeugung ein Gesetz unter Demokraten ausgehandelt und sich überlegt haben, muss ihnen egal sein. Wenn sich die demokratischen Parteien mit den AfD Abgeordneten zusammensetzen würden und sagen würden, wir versuchen jetzt irgendwie was rauszukriegen, was auch denen zusagt, dann würde ich sagen, das wäre für mich auch im Moment nicht als demokratisch vorstellbar. Aber wenn wir zu einer Gesetzvorlage kommen, die sich Gruppen demokratischer Abgeordneter überlegen und die findet dann eine Mehrheit in einer geheimen Abstimmung, dann sehe ich da kein Problem. Wir können nicht danach gehen, ob die AfD jetzt so stimmt oder so stimmt. Dann lähmen wir uns ja vollständig.
Der Bundestag ist eine bunt zusammengesetzte Gruppe, die sehr viel mehr Meinungen repräsentiert als diejenigen, die in der Regierung sitzen. Es wäre wünschenswert, dass im Bundestag Gesetze erschaffen werden und nicht nur zur Abstimmung gestellt werden und von der Regierung sämtlich kommen. Über diese These habe ich gesprochen mit Jörg Phil Friedrich. Er ist Philosoph, Publizist und IT-Unternehmer. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Politikum ist ein Meinungspodcast und er lebt nicht nur von den Positionen, die wir hier diskutieren, sondern auch von dem, was Sie uns zurückmelden. In der vorletzten Ausgabe gab es bei uns ein Gespräch zum Thema Nationalstolz. Dazu haben wir allerhand Feedback von Ihnen gekriegt. Unser Hörer Martin Weidner zum Beispiel hat uns einen Aufruf geschickt, für Deutschland aufzustehen. Er denkt dabei vor allem an den Erhalt der Umwelt, an sauberes Grundwasser, gesunde Böden und, da haben wir es wieder, Artenvielfalt. Unsere Hörerin Janina Blatzewitsch hingegen mag mit patriotischen Gedanken gar nichts zu tun haben. Sie schreibt, wozu brauchen wir Nationalstolz? Ohne Nationalstolz gäbe es sicherlich weniger Kriege. Und auch Kai Busch hat uns eine Mail geschickt. Darin zitiert er den Philosophen Arthur Schopenhauer unter anderem mit dem Satz, jeder erbärmliche Tropf, der nichts in der Welt hat, darauf er stolz sein kann, ergreift das letzte Mittel, auf die Nation, der er gerade angehört, stolz zu sein. Besten Dank allen, die sich gemeldet haben. Dass ich auch keine Patriotin bin, habe ich ja schon mal zugegeben. Aber mir gefällt die Idee, das eigene Land pfleglich zu behandeln. Nicht, weil es besser wäre als andere Länder, sondern damit wir hier gut leben können. Und wenn Sie, die uns diesmal hören, auch eine Rückmeldung für uns haben, dann immer gerne per Mail an politikum@wdr.de oder per Sprachnachricht. Das geht mit dem Messenger Ihrer Wahl. Und hier kommt die Nummer. Nochmal langsam zum Mitschreiben. 0172. 253-0042. Dass US-Präsident Donald Trump gern mit der groben Kelle austeilt, wenn es um Europa geht, wissen wir spätestens seit seiner ersten Amtszeit. Als jüngsten Tiefpunkt haben viele die neue Sicherheitsstrategie der USA empfunden. Da steht unter anderem drin, dass Europa vor der kulturellen Selbstauslöschung stehe und dass nur Patrioten, gemeint sind Rechtspopulisten, uns noch retten können. Danke für die Klarheit, sagt mein Kollege Yassin Mushabash von der Zeit. Dann wissen wir jetzt, dass hybride Kriegsführung ab sofort nicht mehr nur aus dem Kreml kommt, sondern auch aus dem Weißen Haus. Diese These kommt jetzt auf unseren Tisch.
Politikum. Küchentisch.
Hallo Yassin.
Hi.
Findest du das nicht selbst ein bisschen drüber? Bei hybrider Kriegsführung geht es doch um Drohnen, Sabotage, Wegwerfagenten und nicht um garstige Rhetorik.
Ja, das stimmt. Aber wir sollten uns mal erinnern, wie das mit der russischen hybriden Kriegsführung eigentlich angefangen hat. Nämlich ebenfalls mit Worten, ebenfalls mit Papieren. Zum Beispiel mit Schriften von diesem Putin-Einflüsterer Alexander Dugin, der die ideologischen Grundlagen dafür geliefert hat, warum der angeblich dekadente und verweichlichte Westen bekämpft werden muss. Und jetzt hat Donald Trump klargestellt, wie er die Sache sieht, nämlich praktisch genauso. Wir hier in Europa sind in seinen Augen hoffnungslos verblendete, woke Trottel, die bereitwillig ihre Freiheiten hergeben, die sich nicht verteidigen können, keine Kinder kriegen und keine eigene Identität mehr haben. Wir leben nicht mal mehr, ich zitiere Trump, in wahren Demokratien. Weil, warum? Weil hier Oppositionelle angeblich systematisch unterdrückt werden.
Ja, was Trump halt so redet. Aber er agiert ja nicht alleine und die Methoden sind ja schon ganz andere.
Ja, das stimmt. Und da könnte man jetzt sagen, noch. Weil was Drohnen und Saboteure angeht, hast du vollkommen recht. Aber es stimmt auch wiederum nicht, denn in der Sicherheitsstrategie steht erstens mal ausdrücklich, dass die USA Widerstand kultivieren wollen und zwar im Interesse der patriotischen Kräfte. Was ist das? Das ist nichts anderes als eine Ansage von Einmischung in innere Angelegenheiten der EU. So wie das Elon Musk und J.D. Vance mit ihrem Wahlkampf für die AfD ja schon vorgemacht haben. Und auch gezielte Desinformation betreiben die USA mittlerweile. Sorry to say.
Klingt jetzt auch ziemlich dramatisch. Hast du da mal ein Beispiel?
Ja, ich habe eins. Ein paar Tage nach der Verabschiedung dieses Strategiepapiers, da hat Donald Trump höchstpersönlich Politico ein Interview gegeben. Und darin sagte er, als er über Gewalt durch Migranten in Europa sprach, das sei ja kein Wunder, schließlich kämen die Täter, ich zitiere wieder, aus den Gefängnissen des Kongo. Wie bitte? Ja, genau. Also für den Fall, dass sich das an was erinnert, so vage, ich mach's nochmal klar, das ist derselbe Lügentrick, den er in seinem eigenen Land angewandt hat, als er, um seine brutale Ausweisungspolitik vorzubereiten, behauptet hat, Biden, sein Vorgänger, habe das Land mit Gangmitgliedern und irren Gefängnisinsassen aus Südamerika geflutet. Ja? Ich erkenne da keinen großen qualitativen Unterschied mehr zu den Kreml-gesteuerten Lügen über angeblich misshandelte Kinder von Russlanddeutschen und solche Sachen. Wir sollen durch Lügen und Übertreibungen dazu gebracht werden, die AfD zu wählen. So sieht das aus. Nur, dass das jetzt eben Moskau und Washington betreiben.
Also ich würde gerne fürs Protokoll nochmal sagen, dass Mr. Trump auch behauptet, in Springfield würden die Leute Hunde und Katzen essen. Also man muss das alles ein bisschen relativieren. Aber lass uns doch einfach nochmal auf diese Sicherheitsstrategie konkret gucken. Die markiert doch gar keinen vollständigen Bruch mit Europa. Das denkt auch die Militärexpertin Florence Gaub. Bei Markus Lanz hat sie das hier gesagt.
Aus verteidigungspolitischer Perspektive ist da nichts drin, wo ich denke, ah Mist, jetzt ist es bald zu Ende mit der NATO. Im Gegenteil, dieses klare Commitment, amerikanische Sicherheit kann nicht ohne Europa funktionieren. Das ist die Absage an die Leute im Magercamp, die sagen, die Europäer sollen einfach alles alleine machen, wir ziehen uns da komplett raus.
Was doch bedeutet, die USA können sich offenbar gar nicht leisten, den Kontinent ganz abzuschreiben.
Ja, also ich würde es mal so sagen, die Amerikaner wollen ja auch Sachen von uns. Sie wollen unser Geld, wir sollen ihre Produkte kaufen. Sie wollen unsere Panzer, die wollen sie nicht alle selber bezahlen. Sie wollen bestimmt auch ab und zu im Louvre sich schöne europäische Kunst angucken. Also es geht ja nicht darum, dass sie Europa von der Landkarte tilgen wollen. Es geht darum, dass die Amerikaner den Zentristen in Europa, so würde ich das mal nennen, den gereiften, stabilen, demokratischen Parteien in Europa nicht mehr über den Weg trauen. Und das finde ich schon eine krasse, harte Absage. Ich sage nicht, das ist der Weltuntergang oder der Untergang von Europa oder der komplette Untergang der transatlantischen Beziehung. Aber manchmal ist das eben, wie es anfängt.
Jetzt komme ich dir ein Stück entgegen und sage, ja, gut ist das nicht. Und was jetzt?
Cool bleiben, standhaft bleiben, man selbst bleiben, stabil bleiben. Also Der deutsche Außenminister Wadephul, dem ich hier bei euch auch schon mal einen verplättet habe, der hat jetzt erstmal richtig reagiert, wie ich finde, als er nämlich gesagt hat, Dankeschön, aber no thanks, wir brauchen keinen Rat aus dem Weißen Haus, was Freiheiten und Grundrechte angeht. Das fand ich schon mal gut, da hat einer gestanden. Das wird aber nicht reichen. Die Lage ist die, wir haben jetzt Wind von einer bestimmten Windstärke, ab jetzt aus zwei Richtungen zugleich, aus dem Osten und dem Westen. Es wird kalt, es wird hart, wir sind doppelt herausgefordert, wir sollten uns das klar machen.
Dann möchte man doch spontan sagen, ja, fröhliche Weihnachten. Also, ja, pessimistische Ausblicke von Yassin Mushabash von der Zeit. Wir haben am Küchentisch über die Sicherheitsstrategie der USA gesprochen und was sie bedeutet oder was sie vielleicht auch nicht bedeutet. Vielen Dank dafür.
Immer gern.
Bei uns im Politikum kümmern wir uns ja in jeder Ausgabe um ganz verschiedene Themen. Die Sicherheitsstrategie der USA war diesmal nur eins von mehreren. Und vielleicht haben Sie gedacht, da hätte ich gern mehr drüber gehört. In dem Fall kann ich Ihnen den Podcast 11KM ans Herz legen. Da geht es dann ungefähr eine halbe Stunde lang nur um ein bestimmtes Thema. In der aktuellen Folge eben genau um die USA und ihre außenpolitischen Prioritäten. Sie finden diese Folge und viele andere, die genauso interessant sind, in der ARD Audiothek und überall da, wo auch Ihre anderen Podcasts sind. Und sie bewegen sich doch, die Mächtigen. Manchmal zumindest. In Bulgarien ist das heute passiert. Erst gestern waren wieder zehntausende Menschen auf die Straße gegangen und hatten den Rücktritt der Regierung gefordert. Ursprünglich hatte der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr die wochenlangen Proteste ausgelöst. Viele im Volk haben diesen Etatplan als korrupt empfunden und als Diebstahl an den Menschen bezeichnet. Doch obwohl der Entwurf daraufhin zurückgenommen wurde, haben sich die Gemüter nicht beruhigt. Vorhin hat uns dann die Nachricht erreicht, dass der bulgarische Ministerpräsident Scheljaskow und seine Regierung zurücktreten. In Zeiten wie diesen, wo es sogar in immer mehr demokratischen Ländern autokratische Tendenzen gibt, ist das eine wertvolle Erinnerung daran, wer der Souverän ist. Das Volk verleiht die Macht und kann sie zurückverlangen, wenn es die Umstände erfordern. Das war Politikum für diesmal. Morgen hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Ich bin Caroline Kurz.
WDR 5